Guten Morgen miteinander, diejenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Und seid ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst und zur Predigt. Und ihr seht wieder hinter mir das Thema heute, worüber wir sprechen. Es geht eigentlich über Vorbilder und auch eben über Vorbild sein für andere. Ich versuche, wie meistens ja, mit meinen beschränkten Fähigkeiten und mit Gottes Hilfe das Thema so breit wie möglich zu und von vielen Seiten zu beleuchten und immer darauf zu schauen, was die Bibel zum jeweiligen Thema zu sagen hat. Und das schon vorweg, es ist eine ganze Menge. Die Themen, die ich da, über die ich jeweils eine Predigt mache, die kommen immer im Gebet und im Nachhinein weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wann, wie das passiert ist. Plötzlich sind 2, 3 Themen aufs Mal da, die ich aufschreibe und die ich dann mit Gottes Hilfe zu bearbeiten versuche. Und bevor wir jetzt da ins Thema einsteigen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, danke noch einmal von ganzem Herzen, dürfen wir uns hier in aller Freiheit versammeln. Herr, dürfen wir dir den Lobpreis darbringen, dürfen wir Gemeinschaft haben mit dir, dürfen wir dein Wort hören, Herr, und bitte dich auch heute wieder, sei du mit jedem Einzelnen von uns, öffne du unsere Herzen und unsere Ohren, Herr, und schenk du mir auch all das, was ich jetzt brauche, um über dieses schöne Thema, das du mir geschenkt hast, Vorbild sein zu reden. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, gemacht, am Anfang meiner Predigt beim Thema mal geschaut, was Wikipedia zum Thema meint. Und gemäß Wikipedia, wie immer, ist eine sehr sachliche, fast hölzerne Sprache halt, die sagen dazu, ein Vorbild ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinn ist ein Vorbild eine Person, mit der sich meist junge Menschen identifizieren und deren Verhaltensmuster sie nachahmen oder nachzuahmen versuchen. Während unter Vorbildern in Anführungs- und Schlusszeichen meist Personen verstanden werden, die den Betreffenden aufgrund ihres hohen Ansehens eher nicht nahestehen, beschäftigen sich Soziologen und Psychologen dagegen mehr mit Rollenmodellen im unmittelbaren sozialen Umfeld, das sind natürlich die Eltern und Freunde, Gespännli und so weiter, deren Verhalten unbewusst nachgeahmt wird, was allerdings von sehr großer Bedeutung für einen individuellen Entwicklungsprozess sein kann. Soweit, was Wikipedia dazu meint. Und heute gibt es noch einen anderen Begriff, der ist den Jungen noch mehr geläufig als mir, nämlich den Begriff der Influencer. Von to influence, Englisch beeinflussen. Und seit es diese sozialen Medien gibt, also grob gesagt seit Anfang der 2000er Jahre, sind das Multiplikatoren, die ihre starke Präsenz und ihr Ansehen dazu nutzen, und zwar auf sozialen Netzwerken, also zum Beispiel Instagram, auf X, ehemals Twitter oder Facebook, und wahrscheinlich gibt es noch andere, die ich nicht kenne, die nutzen diese Plattformen, um beispielsweise also sich selbst oder Produkte oder ganze Lebensstile quasi zu bewerben. Und ich habe mal geschaut, wer die 4 größten Schweizer Influencer sind und war dann erstaunt, dass ich von 2 von diesen 4 habe ich noch nie etwas gehört. Also absolut nichts, nada. Auf dem ersten Platz liegt, das habe ich eigentlich schon gewusst, das liegt Alicia Lehmann. Weiß jemand, wer das ist? Genau, eine Fußballspielerin, die spielt, glaube ich, in England bei Arsenal. Und glaube, sie ist, glaube ich, nicht einmal die beste Schweizerin, glaube ich nicht. Fußballspielerin, auch weltweit eigentlich nicht. Aber die hat eine unheimliche Medien, also Präsenz eben auf Social Media, wahrscheinlich vor allem Instagram bei ihr. Und sie hat weltweit über 15 Millionen Follower. Eine ganze Menge, anderthalb Mal so viel, wie die Schweiz Einwohner hat. Auf Platz 2, der ist dann schon bekannter, Roger Federer, kennt wahrscheinlich alle von uns, 12 Millionen. Dann auf Platz 3, von dem habe ich absolut noch nie etwas gehört. Musste ich nachschauen, Dean Schneider. Kennt denn jemand? Der hat 11 Millionen Follower. Und der ist, der war ein Unternehmer, ist immer noch ziemlich jung, aber irgendwie 92 Jahre gegangen. Hat dann eine Firma aufgebaut, die hat er verkauft, dann ist er nach Südafrika gezogen und hat dort eine Auffangstation für Löwen. Also von dem habe ich noch nie etwas gehört. Und auch von der auf dem 4. Platz, Loredana, das ist offenbar eine Rapperin. Und genau, und die haben natürlich offenbar also großen Einfluss auf die Leute, die ihnen folgen. Es gibt nur noch unzählige andere. Ich weiß nicht, ob ihr auf Social Media aktiv seid. Also ich selbst bin das nicht, außer so auf WhatsApp. Ich weiß nicht, ob man das als Social Media bezeichnen kann. Und ich folge auch niemandem. Ich habe also niemandem, bin kein Follower von irgendjemand. Aber ob wir das tun oder ob wir das nicht tun, eines müssen wir uns wirklich ganz klar bewusst sein, dass wir alle Vorbilder für andere sind, ob wir das wollen oder nicht. Und hoffentlich sind wir das im guten Sinn natürlich. Es gibt ja auch schlechte oder sogar abschreckende Vorbilder. Und es ist von entscheidender Bedeutung für unser Leben, an welchen Vorbildern wir uns orientieren. Das gilt natürlich speziell für unsere Kinder. Da können wir nur dankbar sein und Gott danken, wenn sie sich an guten Vorbildern orientieren. In der Bibel kommt das Wort Vorbild, wenn man die Schlachtübersetzung zugrunde legt, zum ersten Mal in 1. Mose 25 im Vers 9 vor. Genau. Genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Es geht hier darum, dass Gott auf dem Berg Sinai zu Mose redet und er gibt ihm und den Israeliten den Auftrag, ein Heiligtum, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, zu machen, damit er in ihrer Mitte wohnen kann. Mose sieht das auf dem Berg Sinai quasi das Original, eben das Vorbild der Stiftshütte und allem, was dazugehört, all die Geräte. Und die Stiftshütte auf der Erde und auch der Dienst darin sind dann quasi Abbilder der Dinge im Himmel. Und das sage nicht ich, sondern das steht so im Hebräer 9, 23 in Bezug auf die Stiftshütte. Und das Vorbild von uns Gläubigen ist natürlich Jesus. Er sagt uns selbst an verschiedenen Stellen, dass wir ihn zum Vorbild nehmen und gleich handeln sollen, wie er das tut. So zum Beispiel in Johannes 13, in den Versen 13 bis 15. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Es geht hier um die Geschehnisse am Gründonnerstag während des letzten Passamals. Die Jünger, und das gilt heute auch für uns, sollen so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass wir einander wortwörtlich die Füße waschen sollen. Das Füßewaschen, das muss man wissen, gehörte damals zu den niedrigsten Diensten. So niedrig, dass zum Beispiel ein jüdischer Sklave konnte nicht dazu gezwungen werden, jemandem die Füße zu waschen. Das waren nur heidnische Sklaven, die mussten das tun. Und es war aber ein sehr wichtiger Dienst, weil damals der Besuch, der nach Hause kam, entweder kam der barfuß oder so in offenen Sandalen. Und damals waren die Straßen und Wege natürlich noch sehr staubig, also war das Füßewaschen eigentlich sehr wichtig. Und also wir sollen uns nicht wortwörtlich die Füße waschen, aber wir sollen eben einander quasi wirklich Dienste tun und wir sollen seine Wesenszüge, wie sie in der Bibel beschrieben sind, von Jesus zum Vorbild für uns selbst nehmen und der Hoffnung, dass auch wir ein wenig Vorbilder für andere sein dürfen. Schauen wir uns nun mal 4 solcher Wesenszüge an, an denen ich mehr und mehr mit Gottes Hilfe Raum in meinem Leben geben möchte, und wahrscheinlich nicht als einziger hier drin. Der erste Wesenszug von Jesus ist die Demut. In Matthäus 11, 29 beschreibt er sich selbst als demütig und sanftmütig und fordert uns auch auf, von ihm zu lernen, ihn also zum Vorbild zu nehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wahrscheinlich wird jetzt niemand von uns so verwegen sein und von sich behaupten, er sei demütig. Also hoffentlich möchten wir das alle sein. Und ich gebe mir Mühe, wirklich auch demütig zu sein. Aber oft klappt das nicht. Der Mensch neigt einfach dazu, dass er sich immer wieder überhebt. Aber wenn wir uns von Jesus Christus innerlich bilden lassen, werden wir in der Demut zunehmen können. Aber vollkommene Demut finden wir eben nur bei ihm. Und Jesus spricht in diesem Vers ja nicht einfach von Demut, sondern er sagt, dass er von Herzen demütig sei. Und das sieht man ja auch, wie er auf die Welt gekommen ist. Als nacktes Baby in einer Krippe, in einem Stall, er, der Schöpfer, in seiner Schöpfung, muss man sich mal wirklich vorstellen. Und auch als er dann auf der Erde weilte, dann nahm er ja immer nie den höchsten Platz ein, sondern immer den niedrigsten, hatte nicht einmal eine Stätte, wo er seinen Kopf zur Ruhe legen konnte. Und auch wenn man dann schaut, wie er am Schluss ums Leben kam, eigentlich von seinen Geschöpfen umgebracht, am Kreuz von Golgatha, auch da ist es auf die unsäglichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Die zweite Wesenseigenschaft, seine Vergebungsbereitschaft. Dazu muss man eigentlich nicht allzu viel sagen. Jesus hat sich für uns Sünder geopfert und hat uns mit seinem kostbaren Blut gereinigt. Und Jesus verlangt natürlich nicht von uns, dass wir uns auf dieselbe Art hingeben. Das wäre ja völlig sinnlos. Aber er möchte, dass wir anderen ihre Schuld vergeben, so wie Gott uns unsere Schuld vergibt, immer und immer wieder. Und so wie wir es im Vater unser auch beten. Aber alle von uns wissen, dass aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, anderen, die uns etwas angetan haben, zu vergeben. Wir haben aber ein perfektes Vorbild, dem wir folgen können. Drittens, seine Liebe. Liebe ist wahrscheinlich das, wonach sich die meisten, oder wo sich die Menschen am meisten so sehnen. Es gibt ja ein bekanntes Lied von 1967, schon ein paar Tage her, der Beatles, das aber alle, auch die Jungen wahrscheinlich noch kennen, ist All You Need Is Love. Und das Lied ging dann wirklich um die Welt und hat die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Ich habe mal gelesen, dass Christen in Deutschland haben das dann noch ergänzt bzw. abgeändert und haben gesagt, alles, was du brauchst, ist Gott, denn er ist Liebe. Und Gottes Liebe ist eben anders als die menschliche Liebe. Was wirkliche Liebe ist, können wir eigentlich erst durch Gott begreifen. Gottes Liebe wird in der Bibel, vor allem von Johannes, sehr oft und ausführlich beschrieben. Und der bekannteste Vers diesbezüglich ist wahrscheinlich Johannes-Evangelium 3,16, wo steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Was heißt das? Die Liebe Gottes im Griechischen eben die Agape-Liebe. Ich gebe mich jemandem hin, ich liebe jemanden, der liebesbedürftig ist, aber vielleicht nicht liebenswürdig in dem Sinn, dass es einem leicht fällt, sie oder ihn zu lieben. Und ich gebe etwas, wo ich nichts erwarten kann, wo mir nichts zurückbezahlt wird. Also geben und lieben ohne Kalkül und ohne Hintergedanken. Das ist natürlich Liebe, die nicht aus uns selbst kommen kann, sondern die nur Gott uns schenken kann. Und über die Liebe könnte man noch lange reden. Hier geht es aber eigentlich auch, wie gesagt, um die Wesenszüge von Jesus Christus und was wir daraus lernen können. Viertens, seine Geduld. Jesus hatte sehr große Geduld mit den Menschen und auch mit seinen Jüngern. Gerade der Jüngerkreis war, so liest man das in der Bibel, manchmal eine große Herausforderung für den geduldigen Jesus. Einmal sagte Jesus zu ihnen: Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Aber Jesus hat Geduld, er kann warten, er überrumpelt niemanden. Er sät den Samen des Wortes und wartet, was passieren wird. Er liebt den reichen jungen Mann, der zu ihm gekommen ist, sagt ihm das Wort der Wahrheit und lässt ihn dann gehen und läuft ihm nicht nach, ist geduldig. Er will nur einen Glauben in eigener, freier Entscheidung. Darum wartet er. Bei ihm ist nicht eine Spur von Zwang zu sehen. Er weiß, dass sein Wort wirkt, dass Gottes Geist und Menschenherzen arbeiten, dass eben auch Gebete erhört werden. Demut, Vergebungsbereitschaft, Liebe und Geduld sind vier von vielen Wesenszügen von Jesus, die auch wir uns aneignen können in aller menschlicher Unvollständigkeit oder Mangelhaftigkeit halt. Wichtig erscheint mir einfach, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir an uns arbeiten lassen und uns verändern lassen. Und es scheint mir wichtig, dass unser Verhalten von unserem Glauben zeugt. Jakobus drückt das in seinem Brief im ersten Kapitel, den Versen 19 bis 22, sehr, sehr schön aus. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt eine dazu passende Aussage gefunden oder einen Vergleich. Oder ein Sohn sagt zu seinem Vater: Papa, ich kann deine Worte nicht verstehen. Deine Taten reden zu laut dagegen an. Und ebenfalls passend dazu möchte ich den bekannten Arzt und Theologen Albert Schweitzer zitieren, der einmal gesagt hat: Glauben wird vermittelt erstens durch Vorbild, zweitens durch Vorbild und drittens durch Vorbild. Die inhaltlich gleiche Aussage hat er auch noch etwas anders formuliert später: Mit gutem Beispiel voranzugehen ist nicht nur der beste Weg, andere zu beeinflussen, Er ist der Einzige. Und genauso lehrt es Paulus Timotheus, seinem echten Kind im Glauben, wie er zu Beginn des ersten Briefes an ihn schreibt. Im Kapitel 4, im Vers 12, fordert Timotheus auf, den Gläubigen ein Vorbild zu sein. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und als Timotheus diesen Brief bekam, war er vermutlich, das weiß man nicht so genau, so um die 35 Jahre alt, also nicht mehr ganz, schon noch jung, aber auch nicht mehr ganz jung. Und Paulus ermahnt Timotheus, sich so zu verhalten, dass niemand sein noch junges Alter zum Anlass nimmt, ihn quasi gering zu schätzen. Und Paulus nennt in diesem einen Vers fünf Bereiche, in denen Timotheus ein Vorbild sein sollte. Selbstverständlich gilt es nicht nur für ihn, sondern auch für uns alle. Der erste Bereich ist Vorbild sein in Wort. Das Reden wird zuerst genannt. Im Jakobusbrief lesen wir von der Zunge, mit der wir sehr schnell großen Schaden anrichten können. Im dritten Kapitel heißt es, dass die Zunge voll von tödlichem Gift sei. Leider stimmt das, dass wir gerade mit unserer Zunge oder eben mit unseren Worten schon oft viel Schaden angerichtet haben. Aber unsere Worte sollen alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein, Kolosser 4, 6. Und in Sprüche 25, 11 lesen wir von dem wohltuenden Effekt, den Worte haben, wenn das richtige Wort zur richtigen Zeit gesagt wird. Und es wird später auch noch gesagt, dass eine milde Zunge Knochen zerbrechen kann. Und wir sollten eben nie vergessen, dass Worte immer ihre Auswirkungen haben, sei es zum Guten oder sei es eben auch dann halt zum Schlechten. Der zweite Bereich, den Paulus erwähnt, ist Vorbild sein im Wandel. Nicht nur unsere Worte sind wichtig, sondern natürlich auch unser Verhalten. Dadurch reden wir in Anführungs- und Schlusszeichen vielleicht noch mehr als durch die Worte. Wir zerstören das für unser Zeugnis. Wie zerstörend ist es für unser Zeugnis, wenn unser Lebenswandel nicht mit unseren Worten übereinstimmt? So wie der Sohn, der die Worte seines Vaters nicht verstehen konnte, weil dessen Taten zu laut dagegen sprachen. Wir sollten uns bewusst sein, gerade als Christen, dass wir immer von unseren Mitmenschen beobachtet werden. Unser Wandel gibt Zeugnis im Guten wie im Schlechten. Und wie viele Gläubige sind durch, oder wie viele Ungläubige oder noch nicht Gläubige, sage ich mal, sind durch das Verhalten von Christen abgeschreckt worden? Paulus fordert uns in Philipper 2, Verse 14 bis 16 auf: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mit mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Das bedeutet, praktisch und konkret das zu leben, was eben Jesus Christus uns vorgelebt hat und was wir in seinem Wort, von dem wir in seinem Wort lesen können. Es gibt einen bekannten Spruch, oder denke daran, dass du die einzige Bibel sein könntest, die jemals heute liest. Oder wenn man meisten Leute lesen ja nicht die Bibel, aber eben wenn man Zeugnis gibt, ist es fast so, wenn man ein gutes Zeugnis gibt, wie wenn sie in der Bibel gelesen hätten. Beim dritten Bereich geht es ums Vorbild sein in der Liebe. Über sie haben wir schon bei den Wesenszügen von Jesus geredet. Er sagte seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, dass sie einander lieben sollen, so wie er sie geliebt hatte. Und diese Aussage gilt auch für uns heute noch. Und mit dieser bedingungslosen, immer gleichen Liebe zu lieben ist manchmal eine große Herausforderung, und wer das nicht glaubt, dem seien die Verse 4 bis 8 und Kapitel 13 des 1. Korintherbriefes empfohlen. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Ganz schön herausfordernd, meine ich. Der vierte Bereich ist Vorbild sein im Glauben. Man sagt ja, der Glaube glaubt das Unglaubliche, tut das Unmögliche und sieht das Unsichtbare. Und gerade in schwierigen Zeiten ist das natürlich nicht immer einfach. Wie vieles im Leben leichter gesagt als getan. Und manchmal prüft der Herr unseren Glauben, so wie es Petrus in seinem ersten Brief beschreibt, in den Versen 6 und 7. Dort steht: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ist besonders ermutigend für Gläubige, die sich in schwierigen Lebensumständen befinden, dass sie Mitstreiter, Mitgeschwister haben, die in solchen Zeiten helfen, auf den Herr zu schauen. Gleichzeitig ist es aber auch sehr ermutigend, solche zu sehen, die gerade in schwierigen Zeiten sind und eben trotzdem in dem Herrn gewurzelt und auferbaut und im Glauben befestigt sind, wie es in Kolosser 2,7 heißt. Kommen wir schließlich zum fünften und letzten Bereich, dem Vorbild in Keuschheit oder je nach Bibelübersetzung auch Reinheit. Unsere Welt war und ist voller Sünde, und es ist so leicht, sich zu verunreinigen. Ein böser Gedanke, ein Bild der Gewalt, an dem unsere Augen hängen bleiben, schlimme Worte, die wir hören, alles, was Gott böse nimmt, was wir über unsere Augen und Ohren aufnehmen und bewusst tolerieren, verunreinigt uns. Deshalb müssen wir unser Herz immer wieder am Wort Gottes ausrichten. Wenn wir uns konsequent von dem Bösen abwenden und mit dem Guten beschäftigen, werden wir Freude haben. Und wir sagen, wer ins Licht schaut, wird hell, und wer ins Finstere schaut, wird selbst finster. Oder mit anderen Worten, kommt es also sehr darauf an, worauf wir in unserem Leben den Schwerpunkt setzen. Genauso wie es gute Vorbilder gibt, gibt es auch schlechte. Paulus lehrt die Korinther, dass sie von den schlechten Vorbildern lernen sollen, und zählt 5 Dinge auf, die sie nicht tun sollten. Ich lese jetzt eine längere Passage aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Die wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werd auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, Das Volk setzte sich nieder, um zu essen, um zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Abschließend möchte ich jetzt mit einem viel erbaulicheren Text, und zwar eine Aufforderung, der wir gerne nachkommen möchten, nämlich aus Epheser Kapitel 5, Verse 1 und 2. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Amen. Seid gesegnet.